zwei weitere technisch-organisatorische Hinweise. Das zweite, die Vorankündigung, dass im Unterschied zu der ursprünglichen Verlautbarung im Internet und im COVO und an den Institutsanschlägen diese, unsere hiesige Vorlesung, eben nicht wie verschiedentlich ursprünglich angekündigt am 11.6. entfällt und am 18.6. stattfindet, sondern umgekehrt, wie jetzt auf 9 Anschlägen am Institut und auch auf der Homepage des Institutes nachlesbar, umgekehrt, also diese Vorlesung am 11.6. sehr wohl und am 18.6. keineswegs stattfindet. Okay? Bitte zu notieren und weiterzusagen. Dritter Hinweis zur Pflichtliteratur, die ja schon im COVO vorangekündigt war. Nun etwas spezifiziert, wie hier an der Folie ersichtlich, bitte ich Sie also für die Prüfung. Aus dem Band Eric Wolff, Die Völker ohne Geschichte, die Kapitel 5, 7, 8, 9, 11 und 12 zu studieren. Aus dem Band, den Robert Borowski herausgegeben hat, mit dem Titel Assessing Cultural Anthropology. Detaillierte Literaturangaben im COVO. Die Kapitel 8, 9, 24, 26, 28, 29 und 30. Und schließlich den Artikel Ethnizität für die Praxis von mir im Band Ethnohistorie, Rekonstruktion und Kulturkritik, eine Einführung von Karl Bernhard und Werner Zips herausgegeben, ebenfalls zu studieren. Dazu ist zu sagen, dass es den Band von Eric Wolff und den Band von Robert Borowski nicht nur in mehreren Exemplaren auf der Bibliothek des Institutes und im dortigen Handapparat gibt, aus dem, wie Sie sicher wohlwollend bemerkt haben, in letzter Zeit viel schwieriger gestohlen werden kann als früher, sondern außerdem befinden sich je 10 beziehungsweise 5 Exemplare von Eric Wolffs Buch und von Robert Borowskis Buch auch in der Lehrmittelsammlung der Universitätsbibliothek. Das ist eine spezielle Abteilung der Universitätsbibliothek für die unter Ihnen, die das noch nicht wissen, wo sie ebenfalls in Form eines Handapparates vor Ort die entsprechenden Bücher lesen, aber auch daraus kopieren können. Des Weiteren sind die Bände auch aus der Universitätsbibliothek und aus der ab Herbst wieder zur Verfügung stehenden Bibliothek des Museums für Völkerkunde entlehnbar. Wenn ich das noch ein wenig näher erläutern darf, leise damit spekulierend, dass sich bei Prüfungshinweisen die Konzentration schlagartig erhöht, dann verstehe ich unter Studieren, nachdem ich gerade einige leidvolle Prüfungsnachmittage hinter mir habe, dann verstehe ich unter Studieren nicht, dass man das Buch einmal von außen angesehen hat. Und ich verstehe unter Studieren auch nicht, dass man sich ein 5-zeiliges Abstract von einem Kollegen zumailen hat lassen. Sondern studieren heißt, bitte studieren. Studieren heißt, die Grundaussagen dieser Arbeit erfassen und verstehen. Studieren heißt nicht, im gegebenen Fall, dass man die Fußnote 22a auswendig können muss. Es heißt auch nicht, dass man die Literaturliste von vorn bis hinten durchgelesen haben muss, die der betreffende Autor anführt. Aber es heißt wirklich das. Ich will also kein enzyklopädisches Wiedergeben, wie wenn Sie ein Computer wären, sondern ich will, dass Sie die Grundaussagen dieser Beiträge erfassen und in einer intelligenten Form wiedergeben können. Das heißt, die Pflichtliteratur, weil das auch mir jetzt in mehreren Versuchsprojekten bei Prüfungen begegnet ist, die Pflichtliteratur kann man nicht weglassen und schauen, ob man ohne die vielleicht durchkommt. Ja, die Pflichtliteratur ist sowas wie eine Sperrminorität. Wenn Sie das nicht können, kommen Sie nicht durch. Bitte einsickern lassen. Ich habe das ja auch in dem einen Artikel so geschrieben. Ich meine das wirklich so. Da gibt es bestimmte Basics, ein bestimmtes ABC unseres Faches. Um das kommt man nicht herum. Das braucht man einfach, um sich heutzutage in ein paar Semestern, gilt das hoffentlich für die meisten unter Ihnen, dann auch Ethnologe nennen zu können mit dem Studienabschluss. Und das muss man einfach gelesen haben. Deswegen, letzter Hinweis, habe ich mich sehr konzentriert in dieser Pflichtliteratur und weil wir es ja hier um die Studieneingangsphase zu tun haben, nicht hauptsächlich Meinungen und Ansichten, Interpretationen von diesem und jenem Ihnen hier zur Lektüre vorzulegen, sondern schon optimal gesicherte Aussagen, die also, wenn Sie so wollen, eher zu den harten Facts in unserem Fach zählen, als zu den zugegebenermaßen, wie in jeder Wissenschaft, auch bei uns, ebenso vorhandenen weichen Facts, die auf eine sehr vielfältige Weise, wenn Sie so wollen, interpretierbar sind. Also bitte nehmen Sie das an und wahr. Damit kommen wir zum zweiten Teil unserer Diskussion von Ethnizität im insgesamt dritten Abschnitt dieser Vorlesung. In diesem zweiten Teil heute wollen wir uns in einer etwas ausführlicheren Weise mit der Thematik von Ethnizität und Nation in Ostmitteleuropa befassen, als der einen großen Nachbarregion zu unserem mittel- und mittelwesteuropäischen Umfeld. Wir hatten ja zuletzt sehr ausführlich und, wie ich meine, auch transparent darüber gesprochen, dass der Begriff der Nation und die damit in Zusammenhang stehenden Formen von Ethnizität zum einen eine sehr starke Bindung an die europäische und westeuropäische Geschichte haben. Und wir haben zuletzt bereits einen Querverweis auf die Länder Afrikas, Asiens und Lateinamerikas vorgenommen, dass es dort in vielerlei Hinsicht anders aussieht. Darauf werden wir noch einmal ausführlich zu sprechen kommen in der nächsten Vorlesungseinheit. In der heutigen Vorlesungseinheit geht es uns quasi um die Zwischenregion oder das, was man früher Zweite Welt nannte, eben um den postkommunistischen osteuropäischen und ostmitteleuropäischen Nachbarraum der EU-Regionen. Nation und Ethnizität haben in West- und Nordeuropa, wie wir zuletzt ausführlich behandelt haben, also andere historische Voraussetzungen als in der Region, in der wir uns jetzt zuwenden. Rekapitulieren wir noch einmal, dass die Mehrheit der Nationen und der nationalen Minderheiten oder ethnischen Minderheiten und ethnischen Mehrheiten in Westeuropa sich über die frühzeitige Entstehung von selbstständigen Staaten meist schon lange vor der Aufklärung entwickelt haben. Frankreich gab es in der einen oder anderen Form schon lange vor der Aufklärung. Spanien ebenfalls. Großbritannien ganz sicher. Schweden zum Teil. Deutschland nicht. Die Niederlande nicht, Italien nicht. Aber alle diese Länder gelangten, wenn nicht schon vor der Aufklärung, dann nach der Aufklärung, vor allem nach den Napoleonischen Kriegen, sukzessive zu staatlicher Selbstständigkeit, mitgetragen durch eine nationale Bewegung oder parallel mit der Herausbildung von nationalen Bewegungen. Das war in fast all den genannten Ländern, Frankreich, Spanien, Portugal, Italien, Großbritannien, aber auch später Deutschland, ebenso wie Dänemark, Schweden, Portugal oder Belgien, begleitet von der Akquirierung außereuropäischer Kolonien. In manchen Fällen allerdings, wie im Fall der Schweiz oder Luxemburgs, war das nicht von der Akquirierung außereuropäischer Kolonien begleitet, und in anderen Fällen, wie im Fall Norwegens, Irlands oder Finnlands, entstanden die entsprechenden Staaten und Nationen eher atypisch innerhalb West- und Nordwesteuropas aus einer antikolonialen Bewegung gegen benachbarte Reiche heraus. Trotzdem kann man für die Mehrheit der West- und nordwesteuropäischen Länder sagen, dass im Großen und Ganzen die nationale Unabhängigkeit und Selbstständigkeit spätestens mit dem Ersten Weltkrieg hergestellt war und Hand in Hand ging bei vielen dieser Länder mit Kolonialimperien anderswo. In Ost-Mitteleuropa ist demgegenüber die Situation bekanntlich, können wir jetzt schon vorwegnehmend sagen, eine andere. Die Mehrheit der Nationen, aber auch der heute bestehenden Staaten, gehen auf historische Prozesse zurück, in denen diese Gesellschaften selbst langjährige Kolonien von drei großen Territorialimperien waren, nämlich dem Osmanischen, dem Zaristischen und dem Habsburgerreich. Diese drei Territorialimperien haben also die Geschichte Ostmitteleuropas und Südosteuropas nachhaltig geprägt, und diese Vergangenheit wirkt, wie wir gleich ansprechen werden, bis in das 20. Jahrhundert und in die nationale Verselbstständigung dieser Gesellschaften herein. Aber es ist ganz klar, dass die Geschichte Ungarns oder die Geschichte Polens oder die Geschichte Tschechiens und der Slowakei, die Geschichte der Länder Ex-Jugoslawiens oder Albaniens, von Bulgarien, Rumänien, der Ukraine oder Weißrussland, über viele, viele Jahrhunderte hinweg bis in die allerjüngste Vergangenheit mitgeprägt war von der Hegemonie und dem wechselseitigen Rivalisieren dieser drei großen Territorialimperien. Praktisch seit dem Beginn der Neuzeit kann man von dieser Tatsache ausgehen, und wenn das so ist, dann handelt es sich fast um ein halbes Jahrtausend, von dem wir hier reden. Sie wissen, dass Konstantinopel 1453 von den osmanischen Heeren erobert wurde, dass rund um diese Jahrzehnte und Jahrhunderte in Russland ein Vielvölkerreich sich herausbildete und dass zu dieser Zeit bereits längst die Habsburger in Wien und Madrid regierten. Warum ist das so wichtig? Das heißt nicht, dass wir irgendwie nostalgisch in die Vergangenheit blicken, wenn wir diese Unterschiede betonen. Das heißt auch nicht, dass wir sie verabsolutieren. Und es heißt schon gar nicht, dass wir sagen, die einen sind rückständiger als die anderen. Es ist wichtig, weil es sich hier um unterschiedliche Entwicklungswege handelt. Und dieses Recht auf kleine Differenzen und kleine historische, kulturelle und soziopolitische Unterschiede, die haben die Länder Ostmitteleuropas genauso wie die Länder Afrikas oder Asiens. Aus einer EU-Perspektive wäre es genauso überheblich, den einen wie auch den anderen ständig vorpredigen zu wollen, wie es lang geht und wohin sie sich entwickeln müssen. Und deswegen, um auch hier Überheblichkeit und Patronanz ein wenig entgegenzuwirken und ein bisschen in Richtung auf Verständnis von Differenzen hinzuarbeiten, ist es mir wesentlich, zunächst einmal darauf zu verweisen, dass diese kleinen, aber wichtigen Unterschiede in der Entwicklungsrichtung und im Entwicklungsrhythmus im Bereich dieser drei großen Territorialimperien vor allem zweierlei bedeuteten. Erstens eine weitaus geringere politische und administrative Zentralisierung, eine stärkere Dezentralisierung der staatlichen Gebilde in diesen drei Territorialimperien. Wenn Sie sich etwa ansehen, wie Frankreich um 1820 verfasst war und wie das Zarenreich um 1820 verfasst war, dann ist klar, dass um 1820 in Frankreich nach der Französischen Revolution alles in Paris hochgradig zentralisiert war, von der Judikatur über die Steuereintreibung bis zum Militärwesen, während zur selben Zeit im russisch dominierten Zarenreich eine viel, viel weniger ausgeprägte Zentralisierung und eine viel stärkere Dezentralisierung in vielerlei Hinsicht vorherrschend war. Ganz zu schweigen von den Methoden, mit denen hier Verwaltung, Steuerwesen und Politik praktiziert wurden. Das Zweite, neben diesem unterschiedlichen Ausmaß und Struktur der Zentralisierung, das ich betonen möchte, als Produkt von fast einem halben Jahrtausend Geschichte für Ost-Mitteleuropa unter der Hegemonie dieser drei Territorialimperien, ist natürlich das ganz unterschiedliche Ausmaß von Industrialisierung, das dort bestand, aber auch das dort zugelassen wurde. Der Merkantilismus und der beginnende Frühkapitalismus haben in Westeuropa durch vielerlei Umstände, auf die wir hier nicht eingehen, aber auf die Eric Wolff, wenn Sie das dort nachlesen wollen, recht genau eingeht, andere Möglichkeiten geschaffen zu einer frühzeitigen Umwandlung von Manufaktur in frühe Formen von großen Handwerksbetrieben und industriellen Zentren. In Ostmitteleuropa waren diese Zentren nicht nur spärlicher gesät, es war insgesamt so, dass die Wirtschaft nicht von vornherein auf die massive Ausweitung eines Binnenmarktes hin orientiert war, sondern dass vorkapitalistische Wirtschaftsformen stärker und zählebiger weiterbestanden. Und das führt drittens als Ergebnis aus diesen ersten zwei Punkten über die grundlegenden Unterschiede zu einer Konsequenz, die direkt etwas aussagt über die Nationswerdung, während der Binnenmarkt in Westeuropa ganz massiv danach drängte, dass die Menschen, die hier ständig miteinander im Geldaustausch, im Kreditaustausch rund um die großen sich herausbildenden Hauptstädte zueinander kommunizieren, auch dieselbe Sprache sprechen, miteinander verständliche kulturelle Idiome austauschen, ging bis zu einem gewissen Grad in Ostmitteleuropa unter der Vorherrschaft dieser drei großen Territorialreiche die Entwicklung in eine andere Richtung. Der Binnenmarkt forderte nicht bis zu einem gewissen Grad kulturelle Homogenisierung. Es war vielmehr nützlich für die herrschenden und durchaus innovativen Dynastien der Osmanen, der Habsburger, der Romanows, bis zu einem gewissen Grad eine interethnische Arbeitsteilung zu forcieren. Diejenigen unter Ihnen, die in Österreich aufgewachsen sind, werden davon im Österreich bezogenen Teil Ihres Geschichtsunterrichts in diesem Zusammenhang schon gehört haben, nämlich kurz gesagt, ist hier das gemeint, dass in den Jahrhunderten der Habsburger Monarchie Ungarn die Viehweide, Böhmen, das Industriezentrum und das heutige Österreich die Kornkammer des Habsburgerreiches waren. Die Magyaren, die magyarisch Sprecher waren also im Großen und Ganzen in der einen oder anderen Form mit der Viehzucht als spezialisiertem Wirtschaftszweig intensiver befasst als alle anderen und belieferten auch alle anderen mit Fleisch und Fleischprodukten. Die böhmischen und angrenzenden Regionen waren durch die Bodenschätze, aber auch durch das leicht zugängliche Holz in einem ungleich höheren Ausmaß als das Gebiet der heutigen Republik Österreich, ganz zu schweigen vom Gebiet der heutigen Republik Ungarn, auf handwerkliche und industrielle Spezialisierungen hin orientiert. Die Tschechische Republik war 1918 weit mehr industrialisiert als Österreich. Und der deutschsprachige Teil der Habsburger Monarchie war, wie gesagt, in erster Linie auch durch den Alpenraum und durch die ökologische Vielfalt, die ganz einfach auf engerem Raum durch die großen Höhenunterschiede angeboten wird, auf agrarische Produktion und agrarische Belieferung für den Rest der Habsburger Monarchie hin spezialisiert. Diese Art von interethnischer Arbeitsteilung finden Sie in einem noch viel größeren Ausmaß, als es im doch schon stärker industrialisierten Habsburgerreich der Fall war, etwa auch im Osmanischen Reich, für das ich das jetzt näher ausführen möchte, für das Zarenreich mit Russland im Kern lässt sich Ähnliches argumentieren, was ich hier aber nicht mache. Im Osmanischen Reich gibt es also ebenfalls schon ab dem 16., 17. Jahrhundert bis herauf zur Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert eine interethnische Arbeitsteilung, die sich teils aus historischen Vorläufern, teils aber auch durch die gezielte administrative Förderung seitens der Osmanen herausbildet. Im Rahmen dieser interethnischen Arbeitsteilung sind die vielen, vielen christlichen Gruppen, die griechischen Christen, die armenischen Christen, die assyrischen Christen und, sowie die reunierten, das heißt wieder mit Rom vereinten christlichen orientalischen Gruppe, fast durchwegs von Sofia bis an die iranische Grenze und vom Kaukasus bis nach Arabien hinein die Handwerker und die Händler. Also wenn Sie so wollen, spielen die Christen im Osmanischen Reich die Rolle, die die Mehrheit des Judentums im Bereich des Habsburgerreiches spielt. Die Kurden, die bekanntlich eine indoeuropäische Sprache und keine Turksprache sprechen, die Kurden sind in weiten Bereichen des Osmanischen Reiches die Viehzüchter. Spielen, wenn sie so wollen und wenn man so simplifizierend argumentieren will, dieselbe Rolle im Osmanenreich, die die Ungarn im Habsburgerreich spielen. Und die relativ kleine Gruppe der turksprachigen Bevölkerung, die ja, wie gesagt, erst um 1453 in die Gegend gekommen ist und ziemlich lang braucht, um der ortsansässigen Bevölkerung ihre Sprache als allgemeine Sprache nahezubringen, teilweise aber auch aufzuzwingen. Die turksprachige Bevölkerung steht den Herrschenden näher. Sie ist primär in der Verwaltung engagiert. Sie ist primär in den fruchtbaren, stadtnahen agrarischen Zentren als freies Bauerntum tätig. Und sie bildet sich bald mal auch zu den Ansätzen eines Bürgertums und Kleinbürgertums in den Städten des Osmanischen Reiches heraus. Vergleichsweise Entwicklungen von interethnischer Arbeitsteilung gab es schon auch in der westeuropäischen Geschichte, aber nicht in der Moderne, sondern in Teilbereichen vor der Moderne. Mit der Moderne nimmt die westeuropäische Geschichte diese starke Hinorientierung auf Binnenmarkt plus Kolonien hin, während im Bereich der Territorialimperien eben keins von beiden eintritt, sondern diese interethnische Arbeitsteilung. Das führt mit dem Zusammenbruch dieser drei großen Imperien, die alle 1918 am Beginn des 20. Jahrhunderts kollabieren, natürlich zu ganz, ganz unterschiedlichen Ausgangsbedingungen. Im einen Fall, wie in der Tschechoslowakei, haben sie in Böhmen eine der größten Arbeiterschaften Europas, aber fast keine Bauern und fast keine Handwerker. Im anderen Fall, wie in Ungarn, haben sie um 1918 sehr, sehr kleine Städte, mit der Ausnahme von Budapest, das fast wie eine Kolonie im Rest eines Landes lebt, das sehr stark noch immer von der Viehzucht geprägt ist und so weiter und so fort. Was wir also haben, ist nicht nur am Anfang des 20. Jahrhunderts in Ostmitteleuropa sehr unterschiedliche, strukturell voneinander verschiedene Wirtschaftsstrukturen, sondern diese strukturell voneinander unterschiedlichen Wirtschaftsstrukturen sind alle auf Außenmärkte hingerichtet, nämlich auf die ehemaligen Metropolen der nun zerbrochenen Reiche. Und sie haben kaum einen Binnenmarkt. Kaum einen Binnenmarkt, das heißt auch ein sehr schwaches Bürgertum, eine sehr schwache Arbeiterschaft. Und das trägt mit dazu bei, dass diese neuen Nationalstaaten, die aus der Konkursmasse der alten Imperien von 1918 hervortreten, zunächst außerordentlich fragile Gebilde sind. Außerordentlich fragile Gebilde heißt, sie werden eine leichte Beute für extreme politische Richtungen. Zunächst die unterschiedlichen Spielarten von Faschismus und dann im Zuge des Zweiten Weltkriegs für den Kommunismus stalinscher Prägung. Nach Stalins Tod, und das sollte man schon sehen bei aller negativer Beurteilung der historischen Entwicklung des Kommunismus, wird hier unter zentraler und planwirtschaftlicher Kommandowirtschaft einiges nachgeholt, was an Industrialisierung und an Ausgewogenheit zuvor gefehlt hat im Rahmen des kommunistischen Ostblocks, soweit der eben überhaupt wirtschaftlich leistungsfähig war. Aber soweit er eben leistungsfähig war, kann man sagen, dass nach dem Zweiten Weltkrieg im Rahmen vieler Länder Ost-Mitteleuropas erstmals überhaupt so etwas wie ein wirtschaftlicher nationaler Aufschwung mit sehr, sehr engen, eng gesetzten Grenzen stattfindet, in manchen Bereichen. Damit meine ich Polen, Ungarn, Bulgarien und Rumänien. In anderen Bereichen findet das Gegenteil statt. Entweder nationale Teilung, wie im Fall der DDR, oder das Zusammenziehen von unterschiedlichen Traditionen von Kultur und Nation, wie im Fall der CSSR oder im Fall Jugoslawiens. Damit ergibt sich am Ende des Kalten Krieges, der eben das Ende der sowjetischen Vorherrschaft bedeutet, im Hinblick auf Nation und auf Ethnizität zunächst einmal für Ost-Mitteleuropa eine sehr heterogene Ausgangssituation. Und auch das ist mir wichtig, um der Stereotypisierung unserer Nachbarn im Osten und Südosten entgegenzuwirken. Das ist also nicht eine Ausgangssituation, sondern das sind recht unterschiedliche Ausgangssituationen, die hier um 1989 zutage treten, ähnlich wie 1918. Wenn man auf der einen Seite den zunächst politisch sehr raschen, aber wirtschaftlich doch einigermaßen mühevollen Weg der Auflösung der DDR und der deutschen Wiedervereinigung. Wir haben auf der anderen Seite so etwas wie nationalen Aufbau und Umbau mit Zielrichtung auf EU-Eintritt. Im Fall derjenigen Länder, die die Sowjetperiode und auch die Zeit nach 1918 unbeschadeter als andere überstanden haben, nämlich im Fall von Polen und Ungarn. Also wie deutsche Wiedervereinigung im Fall der DDR ist gleich Auflösung von dem, was vorher da war in weiten Bereichen. Zweitens nationaler Aufbau und Umbau in Richtung auf raschen EU-Eintritt im Fall von Polen und Ungarn. Und drittens haben wir drei Prozesse von nationaler Trennung. Das ist zunächst der vollkommen friedliche Prozess der Trennung der Tschechoslowakei in die Tschechische Republik und in die Slowakische Republik, der, wie Sie wissen, von slowakischen Kräften ausging, die auf die Erfahrung der nationalen Bevormundung durch die tschechischen Kräfte in der Geschichte zurückgriff, aber gleichzeitig auch nationalistische Traditionen in der Slowakei instrumentalisierte. Aber hier gab es sozusagen eine mehr oder minder friedliche, jedenfalls nicht gewalttätige Scheidung. Das ist als zweite Variante von nationaler Trennung und Loslösung die Implosion der Sowjetunion und die Herausbildung der nordwestlichen ehemaligen Mitgliedstaaten der Sowjetunion als selbstständige Staaten, wobei vor allem das Baltikum eine Zeit lang durchaus krisenhafte und spannungsgeladene Situationen durchlief, insofern es hier um die Frage der russischen Minderheit im Baltikum ging, die als Vertreter der ehemaligen Mehrheit zunächst einen sehr ungewissen Status hatten, wie wir schon erwähnt haben. Und als dritte, ganz anders gelagerte Form der nationalen Trennungen ist hier selbstverständlich der Zerfall Jugoslawiens und der damit einhergehende Bürgerkrieg in den 90er Jahren zu, mit besonderem Nachdruck zu erwähnen. Das heißt, einfach ist es hier auch am Ende des 20. Jahrhunderts in keiner Weise gewesen, so wenig einfach, wie es am Anfang des 20. Jahrhunderts war, aus den Erben und Konkursmassen der drei großen Territorialreiche herauszutreten. Und wenn man sich überlegt, dass die Mehrheit der hier unabhängig gewordenen Staaten eigentlich nur eine sehr kurze Verschnaufpause haben, um sich wirtschaftlich, kulturell und sozial zu rekonstituieren und zu sanieren, bevor sie wieder in ein größeres Gebilde neu eintreten, nämlich in die EU und damit sicherlich einen Teil ihrer nationalen Souveränität erneut aufgeben, dann ist Ostmitteleuropa eigentlich ein viel interessanterer Ort, um die Wechselfälle des Nationalismus und der Nationalstaaten in ihrer ganzen Spannbreite erst so richtig zu verstehen. Dann versteht man vielleicht besser, als wenn man nur auf Westeuropa sieht, am Beispiel Osteuropas, dass die Entwicklung von Nationalstaaten und das Heraufkommen des Nationalismus keine Urgewalt ist, sondern ein ständiges Auf und Ab durchlaufen hat. Ein Auf und Ab, das auch jetzt nur einen sehr provisorischen Zustand der vorübergehenden, weitestgehenden Verselbstständigung durchläuft, bevor es eben in das Großprojekt EU eintritt. Vor dem Hintergrund möchte ich mich im Verlauf der zweiten Hälfte dieser Stunde jetzt näher mit dem Zerfall und dem Bürgerkrieg in Ex-Jugoslawien befassen, weil das einfach das dramatischste Ereignis in unserer unmittelbaren Nachbarschaft in den letzten 10 Jahren darstellt, in einem Themenfeld, das die Ethnologie natürlich besonders betrifft und zu dem sie zumindest wichtige Teileinsichten anzubieten haben sollte. Bevor wir uns diesem zweiten Subschwerpunkt des heutigen Nachmittags zuwenden, aber vorher die Frage an Sie, ob Sie Fragen haben. Bitte.
Ich habe eine Frage, bezieht sich auf das, was Sie eben gesagt haben, und zwei meine ich entscheidende Fragen auf die Rezeptoren. Darf ich alle drei äußern?
Naja, werden wir sehen.
Gut. Warum haben Sie gesagt, im Osmanischen Reich habe eine innerethnische Arbeitsteilung. Gut, eine interethnische zwischen den Ethnien. Die Frage ist dann. Ich habe mich vertrieben. Letzte Gründe erwarten Sie von zwei Normalwegen. Und sagten bei Normalweg 1 wurden entlehnte Nationen in den Kolonien geschaffen. Mhm. Der Nationbegriff wurde übernommen. Mhm. Sie erwähnen in einem Atemzug Sudan, Malawi, Indien, Indonesien, Thailand. Mhm. Nun war Thailand nie Kolonie. Mhm. Kann es sein, bin ich da richtig, wenn ich annehme, dass in Thailand der Nationbegriff deshalb stark wurde, weil die Nachbarn Thailands Kolonien waren.
Ja, ja, genau.
Burma oder Burma.
Hinterindien.
Und Indochina, Französisch. Mhm. Und dass man in Thailand eben dann auch gedacht hat, dass man was kommen könnte.
Völlig richtig. Dasselbe gilt auch für Äthiopien. Es gibt diese Einzelfälle, die nicht Kolonien wurden, die sich gerade durch die Abgrenzung nach außen hin zum Weg der Nation entschlossen.
Und nun die andere Sache, die letzte Sache bereits, Ostnormalweg 1 und 2 entstanden Ausnahmewege. Sie erwähnten nacheinander Mauritius, Madagaskar, Guyana, Guadeloupe. Die hätten sich zu Teilen des Mutterlandes entwickelt. Nun sind Guyana und Guadeloupe und auch Neukaledonien Teile Frankreichs. Aber Mauritius und Madagaskar sind zu Vereinigten Staaten.
Ja, ja,
wie ist
ja.
das zu erklären?
Also die Beispiele, die Sie jetzt fragen, habe ich in dieser exakten Form, müssen wir im Tonband gegebenenfalls nachhören, so nicht gemeint. Was ich ansprach, ist, dass es einige Regionen gibt, in denen aus ehemaligen Kolonien relativ unzweideutig, im französischen Fall, aber genauso im britischen Fall in manchen Bereichen Teile des Mutterlandes wurden. In anderen Bereichen ist das umstritten. In dritten Fällen war es eine Zeit lang Option, wenn Sie etwa an den Fall von Puerto Rico im Verhältnis zu den USA denken, ist es dort noch immer Option. Aber eine Option, die längst verschwunden ist. Und ebenso ist es gemeint in den zwei Bereichen Madagaskar und Mauritius, die Sie jetzt angesprochen haben. Hier war es eine Zeit lang Option. Könnten wir nicht, statt unabhängig zu werden, auch eine Provence Outre-mer werden? Man hat sich anders entschieden.